Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einem Classic-Format. Und zwar gibt es heute mal wieder 15 B-Lizenz-Fragen von mir für dich beantwortet. Du kannst entweder kurz auf Pause machen, kurz überlegen, was die Antwort wäre, oder mir einfach lauschen und dir die Antwort danach anhören. Es ist schon der 7. Teil. Das bedeutet, wenn dir diese Folge gefällt, dann schau einfach mal bei iTunes, Spotify oder auch auf unserer Webseite vorbei und hör dir dort die anderen Folgen an. Und kleiner Disclaimer, das sind natürlich keine offiziellen Prüfungsfragen in Deutschland, ja, sondern das sind einfach von mir selbst ausgedachte Fragen über den B-Lizenz-Prüfungsstoff, weil es die offiziellen Prüfungsfragen nicht gibt, weil das jede Akademie für sich selbst entscheiden kann, welche Fragen sie dort stellt. Wenn du generell für die B-Lizenz gerade lernst, dann solltest du auf jeden Fall auch mal den Muskelkatalog abchecken, denn dort habe ich die 15 wichtigsten Muskeln zusammengeschrieben mit Ansatz, Ursprung und Funktion und dann noch ein paar zusätzliche Muskeln mit reingepackt, und den kannst du dir kostenlos auf der Webseite runterladen von uns, einfach kf-akademie.de/Muskelkatalog eingeben oder auch einfach ganz normal auf die Webseite gehen, dann wirst du ihn auch sehr leicht finden. Und das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch noch gar nicht erwähnt, den Muskelkatalog gibt es auch in gedruckter Variante jetzt für 16,99 nach Deutschland sogar versandkostenfrei zu liefern, und dann kriegst du ein schönes, cooles Heft mit den ganzen Muskeln drin und kannst damit super für die B-Lizenz lernen. Und alle Leute, die die Ausbildung bei der KF-Akademie machen, die haben sogar den Vorteil, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, welche Übung, welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen man für die Prüfung können muss. Das bedeutet, er hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man die Ausbildung bei uns macht. Jetzt will ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Und die lautet: Aus wie viel Prozent Wasser besteht die Muskulatur? Da haben wir A, 20-30%, B, 40-50%, C, 60-70% oder D, 70-80%. Und Trommelwirbel, die Antwort D ist richtig. Das bedeutet, 70-80% der Muskulatur besteht aus Wasser. Warum das so ist, das werden wir gleich noch sehen, aber ich möchte generell ein bisschen was über das Körperwasser jetzt erstmal erzählen. Das mache ich immer wieder mal hier in diesen Folgen, dass ich einfach mal ein bisschen Zusatzwissen raushaue und nicht einfach nur so die Fragen stupide beantworte. Also, generell besteht natürlich der Körper aus viel Wasser. Ja, und da gibt es verschiedene Unterteilungen. Ich will dir mal ein paar vorstellen. Es gibt zum Beispiel Flüssigkeit, die in Kreisläufen zirkuliert oder die generell zirkuliert. Da gehört zum Beispiel auch das Wasser der Muskulatur dazu. Ja, es kommt immer wieder Wasser raus, kommt wieder Wasser rein. Das zirkuliert sozusagen einfach. Und dann gibt es auch noch Flüssigkeit, die sich innerhalb bestimmter Räume befindet, ja, oder auch Kompartimente. Ja, und das bezeichnet man auch so ein bisschen als stehendes Wasser. Ja, das ist eben ein sehr, sehr langsamer Austausch, ein sehr, sehr langsamer Austausch von diesem Körperwasser. Und das ist zum Beispiel so beim Auge. Ja, da gibt es eben hinter dem Auge so ein kleines Gefäß sozusagen, kann man das vielleicht nennen. Ja, und dort befindet sich eben Wasser. Ja, und da ist eben der Flüssigkeitsausschuss sehr, sehr langsam. Und das meint man eben mit diesen Räumen oder Kompartimenten, dass es eben innerhalb dieser Räume, Kompartimente Wasser gibt oder auch Wasser, das sich eben sehr schnell wieder austauscht, wie zum Beispiel in der Muskulatur. Eine andere Unterteilung wäre zum Beispiel in intrazelluläres und extrazelluläres Wasser. Ja, intrazelluläres Wasser ist Flüssigkeit eben innerhalb der Zelle, also von einer Zellmembran, von der Zellwand umschlossen. Und extrazelluläres Wasser ist eben das Wasser außerhalb der Zelle. Da möchte ich nochmal kurz erzählen, welche verschiedenen Körperbestandteile dann ungefähr wie viel Wasser enthalten. Ja, natürlich kann man das nie ganz genau sagen, aber ungefähr geht es. Ja. Der Knochen besteht zum Beispiel zu 22% aus Wasser. Das Blutplasma, das besteht zum Beispiel aus 90-95% aus Wasser. Und das Körperfett besteht zu 25% aus Wasser. Und das Muskelgewebe, wie gesagt, sehr hoch, von 70-80% Wasser. Und generell ist es eben auch so, dass dadurch kommt eben auch der hohe Wasseranteil der Muskulatur auch mit zustande, dass eben pro Gramm Glykogen, was im Muskel gespeichert wird, 3 Milliliter Wasser gebunden werden. Was ist jetzt Glykogen nochmal? Das möchte ich auch nochmal ganz kurz schnell erklären. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann kann es ja sein, dass wir Einfachzucker oder Mehrfachzucker zu uns nehmen oder auch Zweifachzucker. Und diese werden entweder schon bereits im Mund, aber hauptsächlich im Darm gespalten und dann an den Blutbahn abgegeben. Und der Hauptzucker, den wir zu uns nehmen, ist sozusagen die Glucose. Die Glucose kann eben direkt verwendet werden zur Energiegewinnung im Körper oder kann eben eingespeichert werden von der Muskulatur. Wenn die sich einspeichert, die Glucose, dann wird das eben zu Glykogen umgewandelt und es befindet sich dann in der Muskulatur, und eben pro Gramm Glykogen binden wir 3 Milliliter Wasser, und das kommt auch dann daher, zum Beispiel, wenn man eben häufig Kohlenhydrate isst, beziehungsweise wenn man eben weniger Kohlenhydrate isst, dann kann das eben sein, dass der Muskel nicht mehr so prall gefüllt ist, weil eben ein bisschen die Kohlenhydrate fehlen, die den Muskel prall aussehen lassen. Da kann man ja ganz viel auch mit spielen. Wenn man vom Wettkampf ist, als Bodybuilder zum Beispiel, ja, dann spielt man ja auch sehr viel mit Wasser Wasser und Carbs und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich führt eben das Glykogen dazu, dass der Muskel ein bisschen praller aussieht. Grundsätzlich auch noch cool zu wissen ist, dass Frauen ungefähr einen 50% geringeren Gesamtwasserkörperanteil haben. Das liegt eben daran, dass sie eben ein bisschen mehr Körperfett haben und ein bisschen weniger Muskulatur. Und das Körperfett befindet sich da halt hauptsächlich in dem Hüftbereich und auch im Brustbereich, ja, um das mal fachlich korrekt auszudrücken. Dann würde ich aber mal sagen, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar die lautet, wie viel Prozent der Kommunikation läuft nonverbal ab? Sind das A 7%, B 38%? C 55% oder D 15%. Und das ist keine richtige B-Lizenz-Prüfungsfrage, aber meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Faktor, wenn man Fitnesstrainer werden möchte, dass man sich auch ein bisschen mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und wie kommuniziere ich eigentlich und wie kann ich vielleicht mal meine Kommunikation verbessern. Ja? Und hier läuft zum Beispiel 55% der Kommunikation nonverbal ab. Das bedeutet ohne irgendwelche Stimme oder irgendwelche Wörter. Das bedeutet, Körpersprache macht eben den größten Teil der Kommunikation aus und es gibt eben bestimmte Möglichkeiten, wie ich eben Körpersprache lesen kann oder auch Körpersprache verbessern kann. Und ja, da habe ich zum Beispiel auch schon YouTube-Videos zu gemacht. Wenn du einfach mal eingibst, Karriere als Fitnesstrainer, Körpersprache, dann wird da bestimmt das ein oder andere Video dazu auftauchen. Frage Nummer 3 lautet, welche Aussage zur Bandscheibe trifft zu? Und zwar A, sie hat einen Gallertkern, B, sie wird mit Blut versorgt, C, sie wird mit Nerven versorgt und D, sie hat einen Faserring. Und da gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt die verschiedenen Antwortmöglichkeiten durch, würde ich sagen. Antwort A hat einen Gallertkern. Ja, das ist vollkommen korrekt. Der Gallertkern befindet sich eben in der Mitte der Bandscheibe. Ja, und ja, da können wir sagen, Antwort A ist richtig. B wird mit Blut versorgt. Nein, die Bandscheibe wird nicht mit Blut versorgt. Da fließen keine Blutgefäße durch. Und C können wir auch gleich mit ausschließen. Die wird auch nicht mit Nerven versorgt. Ja, das bedeutet, die Bandscheibe an sich zum Beispiel kann gar nicht wehtun, weil eben gar keine Nerven eben in der Bandscheibe sich befinden. Ja, wie ernährt sich die Bandscheibe, stellt man sich vielleicht jetzt die Frage, ja, die Bandscheibe braucht ja trotzdem Nährstoffe und wenn da kein Blut durchfließt, wie kommen denn dann diese Nährstoffe dann dorthin? Und zwar ernährt die sich auch wieder mit Diffusion. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs sind, ja, und zum Beispiel auch Sport machen, uns viel bewegen und so weiter und so fort, dann bewegen wir auch die Wirbelsäule und in der Nacht saugt sich sozusagen die Bandscheibe immer mit Wasser voll. Ja, deswegen ist man auch morgens ein bisschen größer als abends, weil eben alle Bandscheiben da noch prall mit Wasser gefüllt sind, ja, und das eben zu einem bisschen höheren, zu einer bisschen höheren Körpergröße führt. Nicht maßgeblich, ja, vielleicht ein Zentimeter oder sowas, aber so ist es eben mit dem Wasser in der Bandscheibe und wenn man sich jetzt eben die ganze Zeit bewegt, dann wird eben dieses Wasser eben auch rausgepresst aus dieser Bandscheibe und das ist auch gut so, dass das Wasser rausgepresst wird und wir am Abend deswegen ein bisschen kleiner sind, damit eben, ja, das Wasser rauskommt, was eben über Nacht reingekommen ist, damit in der nächsten Nacht auch wieder Wasser in die Bandscheibe diffundieren kann und somit wiederum neue Nährstoffe in die Bandscheibe gelangen und somit ein guter Nährstoffaustausch stattfindet. Wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn wir uns zum Beispiel gar nicht bewegen, den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und die Wirbelsäule gar nicht so bewegen, dass unbedingt viel Wasser aus der Bandscheibe herausgepresst wird, dann wird die Bandscheibe eben nicht korrekt ernährt und das kann eben zu einer schnelleren Degeneration der Bandscheibe führen. Ja. Dann haben wir noch Antwortmöglichkeit D, sie hat einen Faserring. Und diese Antwortmöglichkeit ist eben auch richtig. Das bedeutet, Antwort A und D hat einen Gallertkern und ein Faserring sind richtig. Ja, Gallertkern ist in der Mitte, der Faserring ist eben außenrum rum. Und wenn eben dieser Faserring porös wird und langsam reißt und der Gallertkern austritt, dann ist es eben ein Bandscheibenvorfall. Und bei einem Bandscheibenvorfall muss es aber gar nicht sein, dass der Betroffene Schmerzen verspürt. Wenn er zum Beispiel jetzt nicht auf den Spinalnerv drückt, ja, oder auf andere Nerven drückt, dann spürt man diesen Bandscheibenvorfall gar nicht. Und was ich eben auch neulich noch dazu noch erfahren oder gelesen habe, ist, dass es sogar nicht mal unbedingt schmerzhaft sein muss, wenn der Gallertkern auf den Spinalnerv drauf drückt, sondern dass für den Schmerz auch immer eine Entzündungskomponente vorhanden sein muss. Ja, das wusste ich bis vor kurzem Zeit auch noch nicht. Ja, auch noch sehr interessant. Das bedeutet, viele Leute haben Bandscheibenvorfall und wissen gar nichts davon. Ja, also das so zum Thema Bandscheibe und zu dieser Frage. Frage Nummer 4 lautet, welche Aussage über ATP trifft zu? Antwort A ist ein Energielieferant, Antwort B Das bedeutet Adenosin-Diphosphat. Antwort C ist ATP. Speicher wird durch Kreatinphosphat aufgefüllt. Und D, Energie des ATP hält ganze 8 bis 10 Sekunden lang. Und ich würde sagen, auch hier gehen wir wieder Antwort A bis D einmal komplett durch. Antwort A ist vollkommen goldrichtig. Und zwar ist natürlich ATP ein Energielieferant. Ja? Also das ist der schnellste Energielieferant im ganzen Körper. Je nachdem, wenn wir eine Belastung beginnen, dann ist das immer die schnellste Art und Weise, wie Energie gewonnen werden kann. Antwort B bedeutet Adenosin-Diphosphat. Das stimmt nicht. Und hier heißt es nämlich Adenosin-Triphosphat. Das wäre ATP, aber ADP ist Adenosin-Diphosphat. Ja? Das ist eben das Phosphat, was bei rauskommt, wenn eben ATP zur Energiegewinnung hergenommen wurde, was da dann eben bei abfällt oder eben das Endprodukt dann davon ist, von dieser Energiegewinnung, dass eben ein Phosphat abgespalten wird. Dann haben wir eben C, ATP-Speicher wird durch Kreatinphosphat aufgefüllt. Das stimmt, ja. In erster Linie wird das eben durch Kreatinphosphat ausgefüllt und wenn das Ganze eben vorbei ist, dann kommen erst dann wiederum auch andere Energielieferanten zum Tragen, wie zum Beispiel Fette, Kohlenhydrate und auch Eiweiße, aber Eiweiße auch erst zum ganz, ganz geringen Level, beziehungsweise generell ist die Energiebereitstellung immer so, dass eigentlich immer jede Energiebereitstellung stattfindet, nur sich die Verhältnisse eben stark verschieben. Ja. Dann haben wir Antwortmöglichkeit D, Energie des ATP hält ca. 8 bis 10 Sekunden lang und das ist nicht richtig, es unterscheidet sich zwar immer ein bisschen von Literatur zu Literatur, der eine sagt, ja, das hält immer 5 Sekunden, der andere sagt, es hält 2 bis 3 Sekunden, aber es sind 8 bis 10 Sekunden nur alleine für das ATP, ist auf jeden Fall zu viel. Wenn, dann würde ATP plus Kreatinphosphat für 8 bis 10 Sekunden halten. Aber wie gesagt, auch von Literatur zu Literatur einfach immer unterschiedlich diese Angabe. Die fünfte Frage lautet, welcher Muskel agiert bei der Übung Latziehen als Synergist? Ist es A, der Latissimus dorsi, B, der Biceps brachii, C, der Brachialis oder auch D, der Erector spinae? Und da gehen wir auch mal wieder jede Antwortmöglichkeit durch. Erstmal muss man dazu natürlich wissen, was ist überhaupt ein Synergist? Ja, es gibt natürlich einen Agonisten, das ist der Spieler. Ja, das ist also der hauptsächliche Muskel, der während dieser Übung trainiert wird. Dann gibt es einmal den Antagonisten, das ist der Gegenspieler, also der sozusagen entgegensetzt die Bewegung macht, die derjenige Muskel durchführt, der gerade trainiert wird. Ein bisschen umständlich erklärt. Einfach zum Beispiel beim Latissimus oder beim Latziehen wäre es jetzt zum Beispiel eben die Schultermuskulatur oder auch teilweise mit die obere Brust. Ja. Und dann gibt es eben noch den Synergist, das ist der Mitspieler, also der Muskel, der unterstützend hilft bei der Übung. Und Latissimus dorsi ist nicht richtig, weil das wäre hier der Agonist, also der hauptsächliche Spieler bei dieser Übung. Der Synergist ist der Muskel Biceps brachii, das ist der Mitspieler, der die Übung mit unterstützt und deswegen kann er hier als Mitspieler bezeichnet werden, als Synergist. Aber auch der Brachialis hilft ja bei der Armbeugung mit und deswegen kann auch der Brachialis hier auch noch als Synergist bezeichnet werden. Aber der Erector spinae, der macht da nicht so ganz so viel. Vielleicht ist er noch ein Stabilisator, ja, aber auch eher nur zu einem geringen Anteil. Und richtig wäre hier also Antwort B und C, Biceps brachii und Brachialis. Die nächste Frage ist die Frage Nummer 6 und zwar heißt die, was ist die kleinste Einheit der Muskulatur? Ist es A, das Muskelfaserbündel, B, die Faszie, C, die Muskelfaser oder D, die Muskelzelle? Und hier ist Muskelfaser bzw. Muskelzelle korrekt. Wer es noch nicht weiß, Muskelfaser und Muskelzelle sind Synonyme, also das bedeutet dasselbe. Ja, eine Muskelzelle ist das gleiche wie die Muskelfaser. Ein Muskelfaserbündel besteht natürlich aus mehreren Muskelfasern, ja, also ist es auf keinen Fall die kleinste Einheit. Und eine Faszie umgibt eben den ganzen Muskel. Ja, dabei ist nicht nur interessant, dass eine Faszie einen ganzen Muskel umgibt, sondern auch jedes Muskelfaserbündel und jede Muskelfaser hat auch nochmal eine eigene Faszie. Ja, die heißen dann nur verschieden, ja, aber grundsätzlich gibt es nicht nur eine Faszie, die den Muskel umhüllt, sondern eben mehrere Faszien auch innerhalb eines Muskels. Die nächste Frage lautet, welche Muskelfasern werden primär beim Ausdauertraining beansprucht? Sind es einmal die Typ 1 Fasern, die Typ 2 Fasern, die Typ 3 Fasern oder die schnell zuckenden Fasern? Und das sind natürlich ganz klar die Typ 1 Fasern, die Slow Twitch Fasern. Ja, die Kontraktions- und Ermüdungsgeschwindigkeit der Muskulatur und der Muskelfasern Typ 1 ist sehr langsam. Ja, die sind eben eher für längere Ausdauereinheiten zuständig und werden eben auch dadurch vor allem angesprochen. Ja. Das Hypertrophiepotenzial der Typ 1 Muskelfasern ist eher gering. Das bedeutet, wenn wir jetzt durch Ausdauereinheiten diese Muskulatur beanspruchen, diese Muskelfasern, dann können wir da keinen großen Muskelaufbau von erwarten. Und man man geht zum Beispiel auch davon aus, dass Marathonläufer einen hohen Anteil an Slow-Twitch-Fasern in ihren Muskeln haben. Ja, das soweit eben zu den Typ 1 Muskelfasern. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht über die bestimmten Muskelfasern und auch schon mal eine komplett eigene Podcast-Folge sogar. Das bedeutet, einfach mal auf die Webseite schauen bei uns und die Podcast-Folgen abchecken oder einfach mal auf YouTube eingeben, Karriere als Fitnesstrainer, Muskelfasern. Dann kommen wir zur achten Frage. Welche Aussage zum Muskelaufbautraining trifft am ehesten zu? Und zwar ist es einmal A, die Verbesserung des anaeroben Stoffwechsels, B, Wiederholungsbereich von 15 bis 30 Wiederholungen, C, Beanspruchung der Typ-2-Fasern oder D, Time and Attention mehr als 50 Sekunden. Gehen wir wieder jede Antwortmöglichkeit einmal kurz durch. A, Verbesserung des anaeroben Stoffwechsels, das ist richtig. Ja, im Krafttraining trainiert man hauptsächlich anaerob. Das bedeutet, die anaerobe Energiebereitstellung hat hier eben die Überhand. Und bei ungefähr 45 Sekunden der Belastung ist ungefähr der Höhepunkt der anaeroben laktaziden Energiebereitstellung. Ja, und danach ungefähr so bei 100 Sekunden liegt sie mit der aeroben Energiebereitstellung ungefähr gleich auf. Ja, alles noch im Bereich der Glykolyse, also bei der Verwendung von Glucose als Energielieferant. Ja, und nach 100 Sekunden nimmt sie aber schnell ab, eben die anaerobe Glykolyse. Und das bedeutet aber, dass wir eben beim Krafttraining hier hauptsächlich im anaeroben Stoffwechsel trainieren und somit diesen auch verbessern. B, 15 bis 30 Wiederholungen, das ist nicht der beste Bereich, in dem man Muskulatur aufbauen kann. Ich würde mal grob sagen, kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Ja, auch bei ein bis drei Wiederholungen kann man zum Beispiel Muskeln aufbauen, aber am besten kann man es ungefähr zwischen 5 und 12 Wiederholungen. Das kann man schon so sagen, dass es ein gut geeigneter Bereich ist für Hypertrophie. Ja, C, Beanspruchung der Typ-2-Fasern, das ist goldrichtig, ja, wie wir gerade schon gelernt haben. Die Typ-1-Fasern sind eher für Ausdauertraining da und die Typ-2-Fasern sind eher für Krafttraining. Man kann die Typ-2-Fasern auch nochmal unterteilen, aber ich möchte jetzt auch nicht so ganz genau hier nochmal drauf eingehen, weil ich da, wie gesagt, auch schon oft drüber gesprochen habe. Antwort D, eine Time and Attention mehr als 50 Sekunden. Das stimmt auch nicht so ganz. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir 10 Wiederholungen machen im Hypertrophiebereich, ja, und jede Wiederholung ungefähr 4 Sekunden dauert, was schon lang ist. Ich denke mal eher, die meisten sind eher bei 2 oder 3 Sekunden pro Wiederholung. Ja, aber eigentlich zum Beispiel ist es sinnvoll, eine Sekunde konzentrisch zu machen, 3 Sekunden exzentrisch. Ja, und das bedeutet 4 Sekunden pro Wiederholung mal 10 Wiederholungen sind 40 Sekunden und das sind keine 50 Sekunden. Auch bei 12 Wiederholungen wären es noch 48 Sekunden. Also eine Time and Attention beim Muskelaufbautraining ist meistens eben unter 50 Sekunden. So, die nächste Frage. Die Rotatorenmanschette besteht aus folgenden Rotatoren. Aus zwei Innen- und zwei Außenrotatoren, aus drei Innen- und einem Außenrotatoren, aus einem Innen- und drei Außenrotatoren oder D. Was ist überhaupt ein Rotator? Ja, das ist keine. Die Antwortmöglichkeit ist auf jeden Fall nicht richtig. Ja, das kann ich schon mal spoilern. Dann schauen wir uns mal an, welche davon richtig ist. Und zwar ist die Antwortmöglichkeit C richtig. Es gibt einen Innenrotator und drei Außenrotatoren. Die drei Außenrotatoren heißen einmal Teres Minor, einmal Infraspinatus und einmal Supraspinatus. Und dann gibt es eben noch einen Innenrotator, das ist der Subscapularis. Und es gibt natürlich aber noch andere Muskeln, die auch noch eine Innen- und Außenrotation bewirken. Zum Beispiel der Latissimus und der Pectoralis Major, die machen eben zum Beispiel auch noch eine Innenrotation. Ja, das soweit zur Rotatorenmanschette. Und viel mehr gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen jetzt für diese Frage. Natürlich gibt es noch viel mehr über die Rotatorenmanschette zu sagen, aber nicht in der heutigen Episode. Dann die nächste Frage. Wie nennt man die Pause bei Intervalltraining? Ist es A, erholende Pause, B, die lohnende Pause, C, die Burger King Pause oder D, die Intervallpause? Und ja, da ist die lohnende Pause richtig. Und zwar eine erholende Pause wäre, dass man sich wirklich komplett regeneriert und komplett erholt ist, beziehungsweise so gut, wie es eben geht. Ja, das macht man bei der Wiederholungsmethode. Ja. Und beim Intervalltraining heißt diese lohnende Pause sozusagen, dass man zwar schon eine Pause hat, dass sie sich lohnt sozusagen, aber eben nicht komplett und vollständig ist. Genau, und die kann natürlich auch komplett unterschiedlich aussehen. Es gibt ja auch ein extensives und ein intensives Intervalltraining, ja. Und da kann man mit der Zeit der Pause immer ein bisschen spielen. Und ja, aber das kann man sich auf jeden Fall merken, dass eben die lohnende Pause beim Intervalltraining hier so genannt wird. Und hierzu habe ich auch schon mal bereits ein Video gemacht zu den verschiedenen Ausdauermethoden generell und ich habe auch schon ein Video gemacht zum HIIT-Training, also zum Intervalltraining, was eben in der intensiven Methode durchgeführt wird. Und das verlinke ich dir auch auf der Webseite. Wie gesagt, einfach auf kf-akademie.de/podcast gehen, dort die neueste Episode auswählen und dann wirst du da die ganzen Links zu den Videos finden. Die packe ich da einfach alle rein und dann kannst du das dir auch gerne nochmal anschauen. Die nächste Frage lautet: Bei welchem Training verbrennt man insgesamt bei der gleichen Dauer mehr Fett? Beim Fettstoffwechseltraining oder beim Fettverbrennungstraining? Ja, erstmal zur Definition hier, was bedeutet hier Fettstoffwechseltraining oder was bedeutet Fettverbrennungstraining? Das ist auch immer wieder ein bisschen Auslegungssache. Ja, generell geht man bei einem Fettstoffwechseltraining aus, eben von einem Grundlagenausdauertraining 1 und bei einem Fettverbrennungstraining, so bei einem Grundlagenausdauertraining 1 bis 2 beziehungsweise bei 2. Also das bedeutet einfach beim Fettstoffwechseltraining hat man ungefähr eine Herzfrequenz von so 65, ja, und beim Fettverbrennungstraining eher so 75 bis 80 ungefähr. Wie gesagt, nicht auf diese Zahlen hier festnageln, das ist nicht so hundertprozentig genau definiert. Fettstoffwechseltraining bedeutet halt eben einfach, dass man solch eine Intensität wählt, dass eben Fett hauptsächlich verstoffwechselt wird, ja. Kommen wir jetzt aber mal zu den Antwortmöglichkeiten. Es ist entweder A, Fettverbrennungstraining, B, Fettstoffwechseltraining, C, beides gleich viel oder D, kann man nicht messen. Und hier ist das Fettverbrennungstraining richtig. Und zwar, warum ist das so? Im Fettstoffwechseltraining, da verbrennt man zwar anteilig an der gesamten Kalorienanzahl mehr Fett. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt 100 Kalorien verbrenne, ja, dann verbrenne ich zum Beispiel, einfach nur wilde Zahlen jetzt, 40% Fett und der Rest ist eben was anderes, zum Beispiel die Kohlenhydrate. Ja, das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel 40% der Gesamtkalorien an Fett verbrannt. Das bedeutet, das ist der Fettstoffwechsel. Und beim Fettverbrennungstraining aber, da habe ich halt eine höhere Intensität. Das bedeutet, wenn ich die gleiche Zeit absolviere mit einer höheren Intensität, habe ich aber insgesamt mehr Kalorien verbrannt. Also zum Beispiel nicht nur 100 Kalorien, sondern eher 200 Kalorien. Ja? Und da habe ich dann vielleicht nicht 40% anteilig verbrannt, sondern vielleicht nur 30, ja, oder 25, ja, und das führt aber zu, dass die absolute Menge, die verbrannt wurde an Fett, trotzdem höher ist, weil zum Beispiel 30% von 200 sind mehr als 40% von 100, ja, ganz easy, ganz einfache Sache eigentlich. Wie gesagt, diese ganzen Zahlen, die ich jetzt gerade hier gesagt habe, mit 40% oder 25%, die stimmen natürlich nicht so ganz, beziehungsweise das sollte einfach nur zur Erklärung dienen, ja, aber grundsätzlich kann man eben sagen, dass eben der Gesamtkalorienanteil höher ist beim Fettverbrennungstraining durch die höhere Intensität und dadurch eben die absolute Zahl an Fett, die verbrannt wurde, auch meistens höher ist. Frage Nummer 12 lautet, welche Aussage zu Diabetes Typ 2 trifft zu? Und zwar ist es einmal A, der Insulinmangel herrscht, B, die Zellen sind insulinresistent, C, die Ursache ist unbekannt und D, die Krankheit ist unheilbar. Also, fangen wir an mit A. Insulinmangel herrscht. Ja, das ist der Fall. Die Bauchspeicheldrüse bzw. die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse können nicht mehr so viel Insulin produzieren, also ist diese Antwortmöglichkeit auf jeden Fall richtig. B, die Zellen sind insulinresistent. Das stimmt auch, das bedeutet, sie springen einfach nicht mehr so gut auf Insulin an, umgangssprachlich ausgedrückt. Ja, es braucht immer mehr Insulin, damit die gleiche Menge an Kohlenhydrate in die Zelle hineingeschleust werden kann. Deswegen ist diese Antwortmöglichkeit auch richtig. C, die Ursache ist unbekannt, das stimmt auch. Ja, also man kann sozusagen keine kausale Ursache bei Diabetes Typ 2 benennen. Es gibt allerdings einige Risikofaktoren. Risikofaktoren sind zum Beispiel eben Übergewicht, Inaktivität und Bewegungsmangel, generell das metabolische Syndrom, Rauchen, ballaststoffarme, fett- und zuckerreiche Ernährung, zunehmendes Alter und auch die Genetik spielt eine Rolle. Was hier zum Beispiel auch noch interessant ist, ist, dass man auch nicht sagen kann, dass Übergewicht jetzt die Ursache für Diabetes ist, weil nur 20-25% der Übergewichtigen haben Diabetes Typ 2. Allerdings sind so 90-95% aller Diabetes-Patienten Typ 2 übergewichtig. Ja, das bedeutet, Übergewicht spielt auf jeden Fall eine große Rolle, aber es heißt eben nicht, dass man kausal Diabetes bekommt, wenn man übergewichtig ist. Antwortmöglichkeit D war noch, die Krankheit ist unheilbar. Da muss man ganz klar sagen, nein, es ist nicht unheilbar. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Werte festgestellt werden und wie schlimm sozusagen die Krankheit schon fortgeschritten ist, bei dem man es feststellt. Ja, das kann man eben daran messen, wie hoch ist der Nüchternblutzucker und wie hoch ist eben der 2-Stunden-Blutzucker, wenn man eben eine bestimmte Menge Kohlenhydrate konsumiert hat, also bestimmte Menge Traubenzucker nimmt man da meistens her. Und wenn man im Anfangsstadium ist, ja, dann kann man vor allem eben durch Sport und auch durch eine Ernährungsumstellung sehr gute Effekte erzielen, dass man eben diese Werte senken kann. Hat das aber nach 3 Monaten nicht zu dem gewünschten Effekt geführt, dann werden eben Medikamente verabreicht, die zum Beispiel die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zur Produktion von Insulin anregen oder zum Beispiel auch die Insulinsensitivität eben wieder steigern. Und hat das auch alles nichts gebracht, ja, dann wird nach 3 weiteren Monaten eben Insulin zusätzlich von außen hinzugegeben in Form von einer Spritze. Ja. Und generell, wenn ihr eben Diabetiker bei euch im Training habt, müsst ihr nicht unbedingt jetzt direkt in Angst verfallen. Die meisten Diabetiker klären das eben davor mit dem Arzt ab und wissen auch selber, wie gut sie darauf auf Sport reagieren oder auf Belastung reagieren und haben das eigentlich auch ganz gut immer selber im Blick und sind da auch vom Arzt dann ganz gut eingestellt. Ja. Im Zweifelsfall natürlich immer am besten, wenn man das Ganze nochmal mit dem Arzt abspricht. Frage Nummer 13 lautet, wo setzt der Trapez denn an? Ja, eine Mehrfachnennung ist hier möglich und da haben wir die Antwortmöglichkeiten A, Schlüsselbein, B, Schulterhöhe, C, Schulterblattgeräte oder D, Halswirbelsäule, 1. bis 7. Wirbel. Und hier sind die Antwortmöglichkeiten A bis C richtig, also Schlüsselbein, auch auf Latein Clavicula, B, Schulterhöhe, also das Acromion, C, Schulterblattgeräte, die Spina Scapulae und HWS, 1. bis 7. Wirbel, ist eben falsch. Das ist nämlich der Ursprung, ja, beziehungsweise die Dornfortsätze der Halswirbelsäule und die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule. Dort entspringt eben der Trapez, aber auch zum Beispiel am Hinterhaupt. Ja, die Funktion ist zum Beispiel Heben des Schulterblatts, ja, das ist der obere Anteil, Ziehen der Schulterblätter nach hinten, das macht der mittlere Anteil und auch die Streckung der Halswirbelsäule und die Drehung von Kopf und Halswirbelsäule, das machen eben auch die verschiedenen Anteile des Trapezius. Ja. Die Dehnungsübung, das ist einfach, wenn man sich sozusagen selbst umarmt und sozusagen extrem die Schulterblätter und die Schultern so nach vorne bringt. Ja. Wenn du dann das nochmal sehen möchtest, das Ganze, ja, dann empfehle ich dir da mal ein Video zu schauen über den Trapez. Dort kannst du das Ganze nochmal viel, viel besser sehen. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes auf kf-akademie.de/podcast. Als Gerät können wir zum Beispiel Rudern ausführen. Eine Körperübung wäre, dass man sich auf den Rücken legt, die Arme im 90-Grad-Winkel zum Oberkörper abspreizt, auf dem Boden aufstellt, ja, die Oberarme mit dem Trizeps sozusagen auf dem Boden, dann die Unterarme aufstellt, also in die Luft einfach, und dann mit dem Ellbogen in den Boden drückt und dabei den Körper abhebt. Das wäre eine Körperübung für den Trapez. Auch im Video siehst du das Ganze, ist natürlich ein bisschen schwer, das nur mit Worten hier zu erklären. Freihantelübungen wäre zum Beispiel Langhantelrudern und an den Seilzugübungen wären zum Beispiel Facepulls, wie gesagt, auch alles in dem Video mit enthalten. Antwortmöglichkeit 14, beziehungsweise Frage 14, so muss es heißen, ist, was ist keine sportmotorische Fähigkeit? Ist das A, die Kraft, B, die Koordination, C, die Schnelligkeit oder D, die Kondition? Und ja, grundsätzlich müssen wir uns dazu die sportliche Leistung anschauen, beziehungsweise die sportliche Leistung setzt sich aus den sportmotorischen Fähigkeiten zusammen. Und diese werden eben unterteilt in koordinative Fähigkeiten und auch in die konditionellen Fähigkeiten. Und wenn man von den sportmotorischen Fähigkeiten spricht, dann werden eben diese koordinativen Fähigkeiten immer zu einer sportmotorischen Fähigkeit Koordination zusammengefasst. Die koordinativen Fähigkeiten sind aber mehrere, zum Beispiel eben die Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Rhythmatisierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit und Kopplungsfähigkeit. Ja, das war ganz schön viel Fähigkeit jetzt. Ja. Aber das alles macht die koordinativen Fähigkeiten aus. Aber wie gesagt, wenn man über diese fünf sportmotorischen Fähigkeiten spricht, wird das immer als eine sportmotorische Fähigkeit Koordination zusammengefasst. Dann gibt es noch die konditionellen Fähigkeiten und die machen eben die Kondition sozusagen aus. Ja. Aber viele verwechseln halt Kondition immer mit Ausdauer. Ja. Also man sagt, ja, meine Kondition ist so schlecht. Das stimmt aber so sportwissenschaftlich nicht so ganz. Ja. Und die konditionellen Fähigkeiten, das sind eben Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Und das bedeutet also, Kondition ist eigentlich ein Überbegriff von den konditionellen Fähigkeiten. Und als letztes schauen wir uns an, Frage 15, wo entspringt der Musculus gluteus medius? Ist es A am Kreuzbein, B am Steißbein, C am Darmbein oder D am Schambein? Und da ist die Antwortmöglichkeit C richtig, am Darmbein, genauer gesagt an der Außenfläche des Darmbeins. Ja, der Ansatz ist ja am Oberschenkelknochen, die Funktion ist vor allem eben die Abduktion, aber auch noch eine Innenrotation und Beugung macht der Gluteus medius, vor allem der vordere Anteil, und eine Außenrotation und Streckung, das macht vor allem eben der hintere Anteil. Und hier ist auch zum Beispiel mal ganz interessant zu sehen, dass man nie genau sagen kann, okay, ein Muskel macht genau immer die eine Funktion. Es kommt natürlich auch immer auf den Faserverlauf der verschiedenen Muskelanteile an. Denn hier sieht man zum Beispiel, der Gluteus medius ist an der Innenrotation und an der Außenrotation beteiligt, ja, aber halt nur mit den verschiedenen Anteilen bzw. mit den verschiedenen Muskelfasern, die eben ja, diese Bewegung ermöglichen. Ja, das waren 15 Fragen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest das da mitnehmen. Wie gesagt, die ganzen Videos verlinke ich dir auf der Webseite und check auf jeden Fall auch mal den Musterkatalog ab und auch mal die gedruckte Version, wenn dich das Ganze interessiert und du gerade für die B-Lizenz lernst. Du kannst natürlich auch mal so unsere B-Lizenz gerne abchecken. Gibt viele, viele Vorteile, wenn man die B-Lizenz bei der KF-Akademie macht. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es wieder eine neue Podcast-Episode zusammen mit Dirk für das Personal Trainer FAQ. Dort beantworten wir immer tolle Fragen rund um das Thema Personal Trainer sein und werden. Das bedeutet, da auch auf jeden Fall auch mit reinhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Team Kanalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.